He lived all of our dreams, right?
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Goaltending. Die erste Ausgabe ist ja schon jetzt knapp über eine Woche draußen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls vor der NBA-Saison habe ich es dann aufgenommen, vom Start der NBA-Saison. Und ja, die paar Leute, die es angehört haben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war halt alles noch ein bisschen sehr nervös und ein bisschen, naja, soundtechnisch habe ich auch mich ein bisschen verkalkuliert, aber jetzt alles besser. Man lernt ja mit seinen Aufgaben, was eigentlich doof ist, weil ich ja schon seit über 3 Jahren jetzt podcaste, aber ich lerne irgendwie nie dazu. Anyway, wie ich schon gesagt habe, die NBA-Saison ist ja jetzt gestartet, seit knapp einer Woche, also zum Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Ich nehme Montag früh auf und man hat schon so, es ist keine Sample-Size, um Gottes Willen. Alles, was man jetzt sagt, ist überreagiert oder beziehungsweise kann man absolut noch keine Schlüsse draus ziehen. Ich versuche, relativ realistisch zu bleiben, wie die Saison gestartet ist. Dazu kommen wir sofort. Und am Ende der ganzen Folge, habe ich ja letztes Mal angekündigt, wird jetzt jeder Folge ein Thema geben und diesmal ist das Thema Top Tens. Was es damit auf sich hat, weil es ein bisschen was anderes ist, erkläre ich später. Jetzt aber erstmal zur Saison. Wie gesagt, die ist gestartet mit einem krassen Opener, New York gegen Boston im TD Garden, und Boston hat einfach New York komplett auseinandergenommen. Also die haben absolut gar keine Sonne gesehen. Jason Tatum war einfach auf einer Mission, der hat, weiß ich nicht, die haben glaube ich 61 Dreier genommen in dem Spiel oder so. Das war irre. Und ja, hat aber Bock gemacht, das zu sehen. Und man kann ja immer noch, die Knicks sind ja neu zusammengewürfelt mit Towns und mit Mikal Bridges. Dessen ugly Wurf, ich hoffe, das wird sich bald wieder klären, aber ich denke es mal schon. Deswegen würde ich das ja auch nicht überbewerten jetzt alles. Die haben ja dann später besser performt, dann gegen die Pacers haben sie sehr, sehr gut gespielt und so. Also alles cool. Boston, ja, sind das stärkste Team im Osten. Also ich weiß nicht, ob sie mit OKC auf einer Stufe sind. Ich sehe OKC gerade ein bisschen stärker, weil sie tiefer sind. Aber trotzdem, Boston zu schlagen, ist einfach eine Hausnummer im Osten. Das wird sich in den Playoffs dann noch mehr beweisen. Diese Starting Four, weil Porzingis zähle ich jetzt nicht als Starting Five-Mitglied, sondern der ist ja 70% gefühlt immer weg. Oder drei. Ja, so viel vielleicht nicht, aber er ist ja nie da so wirklich. Ist jetzt auch bis Januar raus oder so. Deswegen, aber die Starting Four, irre. Einfach nur irre. Kannst du machen, was du willst. Die schlägst nicht so einfach. Und wenn du sie schlägst, dann haben sie einfach einen schlechten Tag erwischt. Oder du einen sehr guten. Ich freue mich schon auf OKC gegen Boston. Ich hoffe, dass dann beide richtig aufdrehen und dann geht's richtig ab. Ja, ansonsten, Lakers sind 3-0. Richtig stark, der beste Saisonstart seit 13 Jahren. Hatten aber auch gute Teams. Eigentlich sehr gute Teams, muss man sagen. Mit den Timberwolves, den Suns und den Sacramento Kings als Gegner. Die musste erst mal schlagen. Das muss man erst mal so schlagen. LeBron James und AD, absolut in Topform, wird sich aber nicht so durchziehen. Wie gesagt, das sind jetzt 3 Spiele, das ist gerade mal eine Woche. Wir reden im Januar, Anfang Februar nochmal vorm All-Star-Weekend. Da wird das vielleicht alles ein bisschen mit angezogener Handbremse laufen. Werden sich vielleicht da mal ein bisschen ausruhen, vielleicht da mal, wo LeBron gesagt hat, will jedes Spiel spielen. No way, Bro. Du wirst einen Tag vor mir 40. Ich weiß, du bist in absoluten, alle sagen über Wemby ist ein Alien. Ich finde einfach, dass LeBron auch ein Alien ist. Das ist einfach ein Bulldozer von Mensch. Das ist total krass. Ja, deswegen Lakers, gemach. Thunder, auch sehr souverän, auch ohne Isaiah. Ich freue mich schon drauf, wenn Isaiah dann irgendwann auch Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder da ist oder generell mal da ist bei den OKC Thunder. Und dort mal ein bisschen performt. Enttäuscht definitiv von den Nuggets. Was heißt enttäuscht? Hätte sich ein bisschen denken können, dass es nicht so wird wie sonst die letzten Jahre. Aber das war ja wirklich nichts. Also die haben sich ja von OKC vorführen lassen. Das war ja, die haben ja nicht mal ansatzweise einen Stich gesehen. Am Anfang ging es, glaube ich, noch ganz gut, weil ich mich erinnern kann, glaube die erste Halbzeit oder so. Ab der zweiten Halbzeit hat einfach dann OKC gesagt, okay, jetzt verteidigen wir mal ein bisschen. Da war bloß noch Joker da. Der Rest war einfach nicht mehr existent gefühlt. Ey, Murray, ich hoffe so sehr, dass Murray sich fängt und ihm ein bisschen hilft, weil sonst ist Nikola Jokic alleine auf dem Floor gegen die anderen. Weil von MPJ kriegst du nichts und von Gordon wirst du auch nichts groß kriegen. Also nicht mehr als letztes Jahr, vielleicht sogar noch weniger oder letzten Jahre. Und deswegen wird das eine ganz, ganz, ganz dunkle Saison, glaube ich, für die Nuggets. Ich habe die zwar in die Playoffs in meinem Power Ranking, ich glaube auf 5 hatte ich sie. 4 oder 5, ich glaube auf 5. Aber das wird ganz dunkel. Das wird ganz dunkel. Überraschend, im Gegenzug finde ich die Golden State Warriors haben zwar jetzt letzte Nacht gegen die Clippers verloren, aber wohl, weil er ist ja Curry raus gewesen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die dann so tief sind und sich so gut aufstellen. Mochte ich sehr gern, fand ich richtig gut. Ja. Ich war ja mit 11 ein bisschen sehr pessimistisch, muss ich sagen, im Power Ranking. Ob sie jetzt direkt in die Playoffs gehen, wage ich zu bezweifeln, aber könnte eventuell passieren, wenn. Wie gesagt, wenn die Nuggets sich nicht fangen, dann könnte so ein Team wie die Golden State Warriors reinrutschen. Auch die Lakers könnten da reinrutschen. Also es ist halt im Westen, ist schon sehr eng. Ich finde es ein bisschen, weil es wird ja immer darüber geredet, dass der Westen so in den ersten Top 11 oder 12 so relativ, oder ja, Top 11, 12 ist vielleicht übertrieben, zwischen 5, 4 und 11 so relativ ausgeglichen ist, sehe ich nicht. Also ich sehe da wirklich schon ein paar Unterschiede. Houston Rockets sind einfach noch zu unerfahren, da kommt noch nicht so viel. Vielleicht, also denke ich mir mal, ich denke, dass sie in die Play-ins gehen können, aber trotzdem, Spurs sehen gut aus, Wemby und Chris Paul harmonieren. Chris Paul hatte am Anfang, ich glaube, das erste Spiel war nicht ganz so geil. Dann hat er sich gefangen. Zweiten Spiel, ich glaube, zwei Spiele haben sie hinter sich. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe ja meine tolle Tabelle auf. Moment. Und die ist hier. Genau, die Spurs sind mit 1-1. Ja, das zweite Spiel war noch richtig gut. Ich glaube, das war sogar gegen die Rockets, genau. Das war gegen die Rockets das 1. Ja, stimmt, hat ja Dylan Brooks und Wemby haben sich ja ein bisschen gekabbelt da. Ja, da war zum Beispiel, da waren ja alle stark. Ja, und Wemby, er muss noch reinkommen. Er spielt super, ohne Frage. Momentan ist Chet stärker, aber Chet spielt auch im besseren Team. Deswegen, ja, ich will die eigentlich immer ungern vergleichen, aber irgendwie kann man die schon ein bisschen vergleichen, weil die sind ähnlicher Spielertyp sind, so ein bisschen jedenfalls. Lang und schlaksig und beide mit Wurf und ja, guter Verteidigung, vor allem defensiv sind beide echt stark. Ja, Clippers. Stehen 2-1, haben wie gesagt gegen die Kings, glaube ich, gewonnen. Und jedenfalls gestern gegen Golden State, oder letzte Nacht gegen Golden State. Trotzdem, sobald da irgendwie noch ein Puzzleteil wegbricht, sehe ich das ganze Ding in sich zusammenfallen. Ich mag unfassbar gern Terrence Mann, ich mag Derrick Jones Jr., Ivica Zubac, einer der besten. Besseren, nicht besten, aber besten. Na doch, von den Big Men kann man ihn schon unter den Top 10 sehen in der NBA. Definitiv. So wirklich Center, Center, Center. Jetzt nicht so Stretch 4 oder Stretch 5, sondern wirklich mal Center, Center. Ist er einer der besten. So mit Valanciunas zusammen und so. Das ist schon geil. Aber Harden spielt gut, definitiv. Er übernimmt Verantwortung gerade. Ich glaube einfach, dass Kawhi nicht mehr wiederkommt. Ist jetzt wirklich eine ganz, ist vielleicht wieder so ein Hot Take. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Kawhi diese Saison nicht mehr wiederkommt, Ende der Saison sogar sein Retirement bekannt gibt. Dass er sich irgendwie mit den Clippers drauf einigt, obwohl es gerade ein bisschen böses Blut gibt, weil ja irgendwie ein Trainer die Clippers verklagt, ist das ganz gefährliches Halbwissen. Ich habe bloß einmal einen Artikel drüber gelesen. Der verklagt irgendwie die Clippers, weil sie ihm nicht genug Ausruhpause gegönnt haben bei Verletzung. Die Ausruhpause wäre aber 2 Jahre gewesen. Also das kannst du, ich glaube, das kannst du einfach nicht verantworten bei dem, was der Mensch verdient. Selbst Steve Ballmer sagt dann so, no fuck off. Und ja, deswegen, ey, es würde mir mit Kawhi richtig leid tun, wenn er so unrühmlich von der NBA verschwindet. Aber ich sehe es einfach, dass er diese Saison, aber spätestens Ende nächster Saison, retiren wird. Und das unrühmlich. Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht noch mal so einen Run bei, lass es Toronto sein oder lass es noch mal die Spurs nicht, aber ja, vielleicht Spurs schon, wenn dann CP3 sagt, er hört auf und Kawhi macht noch mal so einen Run noch mal so auf so einer Mid-Level-Basis. Wäre vielleicht ganz cool gewesen, noch mal so böses Blut begraben und so. Alles gut. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht mehr, dass er diese Saison überhaupt noch mal kommt. Und ja, schade drum. Mal kurz ein bisschen ausschweifender über die Clippers bzw. über Kawhi geredet, aber das Thema war ja gerade ein bisschen aktueller. Sehr positiv finde ich die Grizzlies, aber war ja auch zu erwarten jetzt nach, wenn Ja wieder da ist, Desmond Bane ist wieder da, JJJ ist wieder da, alle sind im Prinzip wieder da, bis auf Gigi Jackson, aber ja, Zach Edey muss ich noch finden, aber die ganze Rookie-Class, bis auf Dalton Connect bei den Lakers, irgendwie scheint ziemlich zu strugglen. Risa Jay hat jetzt irgendwie 13 Punkte letzte Nacht gemacht gegen OKC, war jetzt aber äußerst nicht so der Burner, ich habe ihn irgendwie nicht gesehen, ich habe bloß die Zusammenfassung gesehen, aber irgendwie ist er mir null aufgefallen. Ja, Donovan Klingern bei den Blazers, ja, ist da, aber kommt an Ayton halt null vorbei. Ja gut, es ist halt immer noch Dominaten, was willst du da erwarten? Ganz enttäuscht bin ich von den Minnesota Timberwolves und wie sie halt Rob Dillingham einsetzt, nämlich gar nicht. Der hat bis jetzt noch keine Sekunde gespielt, glaube ich zumindest. Und das halte ich für fatal. Das halte ich wirklich für fatal, wenn man sich in Anbetracht der Länge der Saison noch, wir sind jetzt wie gesagt in den ersten 3, 4 Spielen, dann kann das noch richtig böse enden für die, wenn Conley irgendwann mal im Spiel 50, 51, 55 sagt, ich bin raus, dann haben die keinen Playmaker mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass Dillingham das ganze Team führen kann, aber es wäre wenigstens irgendwie so eine Art Point Guard. Deswegen würde es mich freuen, wenn er wieder da wäre, wenn er wieder zurückkommt. Wenn er das überhaupt mal spielt. Ja, Suns sehen gut aus, muss ich sagen. Ja. Aber Anfang der Saison, wie bei den Lakers, wir reden in 40, 50 Spielen nochmal, wenn dann KDs Knie zwickt oder Bradley Beal sagt, ich will nicht und vielleicht bei Booker irgendwas los ist oder irgendwie so, keine Ahnung, wenn Nurkic irgendwie was hat. Ja, wie gesagt, ich will das jetzt alles nicht, ich will jetzt nicht jedes Team einzeln durchgehen, weil das wäre jetzt wirklich zu lang und ich habe so ein bisschen so über die Ups und Downs geredet. Netz finde ich ganz gut. Ben Simmons spielt, aber es ist ja Vertragsjahr von Ben Simmons, deswegen passt es. Bulls gefallen mir auch ganz gut. Pistons stehen gerade bei 0-3. Aber wie jedes Jahr bei den Pistons, wenn man das Team so sieht oder erstmal liest und dann auch mal zuguckt bei denen, dann kann man es nicht glauben. Aber das wird wieder so eine lange Saison für die. Ich habe die ja auf Platz 14, glaube ich. Hinter den Wizards, deswegen, ja. Hornets, abschließend 2 Teams noch im Osten, die Hornets und die Sixers. Hornets absolut positiv, LaMelo spielt All-Star-Saison bis jetzt. Was heißt, also wie gesagt, sind alles die ersten 3 Spiele. Aber bis jetzt ist es halt eine All-Star-Performance, die er abzieht. Er spielt halt wie mit Kumpels gegen irgendwelche fremden Leute, die er gerade so beim Pickup-Game getroffen hat. Aber Shoutout an Kobe Bjorn, der halt diese Referenz immer bringt. Das ist mir nie aufgefallen, aber ja, absolut. Und ja, und Sixers, ey. Maxi ist jetzt deren Franchise-Player. Ich lege mich jetzt fest, scheiß auf Embiid. Embiid mag ein sehr, sehr, sehr guter Spieler sein. Er hat ja MVP gewonnen und alles cool. Aber erstens denn seine Aussagen von wegen, ich spiele kein Back-to-Back mehr, das kannst du so nicht sagen. Also wenn du 50 Millionen Dollar im Jahr verdienst, kannst du so nicht bringen. Das ist Quark. Das ist ein Schlag in die Fresse für die Fans der Sixers, die halt sowieso schon ein sehr, sehr intensives Fan-Dasein führen. So wie ich das mitbekommen habe oder beziehungsweise wenn man so lese oder höre in Podcasts und so Berichten und so. Ich habe eine Doku über die Sixers gesehen. Und dann hast du halt so Working-Class-Fans da, die ja wirklich 6 Tage die Woche arbeiten gehen, hart arbeiten gehen, und dann kommt halt ein Dude und sagt, naja, ich spiele mindestens 15 Spiele im Jahr nicht, weil ich einfach nicht will. Und jetzt ist er auch ausgefallen, die ersten 2 Spiele schon. Ich glaube, der ist jetzt für Spiel 4 ist er auch noch nicht ready. Und ja, und Paul George war klar. Ey, Paul George und Joel Embiid. Wenn die zusammen in diesem Jahr 60 Spiele hinkriegen, ist das viel. Naja, vielleicht ein bisschen untertrieben oder ein bisschen sehr dramatisch, aber lass es mal zusammen. Wenn die zusammen 100 Spiele hinkriegen, ist das wirklich viel. Ja, mehr kann man jetzt nicht so groß sagen. Wie gesagt, es ist eine kleine Sample Size, gerade eine ganz, ganz kleine Sample Size. Deswegen abwarten, was passiert. Ich gucke mal schnell, was für Spiele jetzt kommende Nacht anstehen, wenn ihr das hört. Also ich werde jetzt immer den Turnus legen. Die nächste Folge kommt jetzt also jetzt diesen Montag, wenn ihr sie hört. Und dann werde ich immer alle 2 Wochen Montag was raushauen. Bis zu den Playoffs und dann in den Playoffs wahrscheinlich wöchentlich. Wie es halt zeitlich schaffe. Ich muss halt immer gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Ich will ja auch relativ aktuell sein. Ich kann nicht tagesaktuell sein. Das schaffe ich nicht. Weil ja, wie gesagt, auch noch ein Leben und einen Job und alles Mögliche habe, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich mache das halt super gern hier. Das ist ja Herzensthema für mich, aber trotzdem egal. Morgen dann die Magic gegen Pacers. Magic auch sehr, sehr gut. Was ist noch interessant? Ich gucke gerade mal drüber. Bucks gegen Celtics ist interessant. Cavaliers gegen Knicks ist super interessant, finde ich. Nochmal Spurs Rockets eher nicht so. Jazz Mavericks. Suns Lakers nochmal, aber in Phoenix jetzt. Also hast schon ein paar gute Spiele morgen so. Die anderen skippt man so, Nuggets, Raptors. Pff. Ey, wenn die Nuggets gegen die Raptors noch verlieren, dann müssen sie sich unbedingt mal Gedanken machen, wie sie MPJ loskriegen. Oder vielleicht sogar Murray loskriegen. Oder beide, irgendwie, keine Ahnung. Genau. So, und jetzt gehen wir zu dem eigentlichen Thema der Folge. Und zwar geht es um Top Tens. Klar gibt es immer diese Top Tens of all time, Top Ten Rookie, Top Ten das, Top Ten das, Top Ten das. Ich hatte mir mal gedacht, die Top Ten der Spieler, seitdem ich bei der NBA dabei bin, beziehungsweise seitdem ich die NBA verfolge. Also bei mir wäre es halt seit 97, 98. Ich bin in der Saison 97, 98 zugekommen. Meine erste wirkliche Erinnerung ist das All-Star Game 98. So wirkliche Erinnerung an NBA, wo es mich so richtig gepackt hat, wo ich gedacht habe, boah, jetzt bin ich komplett drin. Jetzt habe ich Bock auf den ganzen Quatsch. Jetzt will ich mir das angucken. Ich habe dann auch immer schön mit Videokassette aufgenommen, wenn mal ein Spiel live kam oder so. Oder manchmal kam ja so ich glaube bei Sat.1 oder so. Bei RAN kamen ja manche so die Playoffs manchmal live und so. Da habe ich mir dann eine Videokassette bei meinem Opa aufnehmen lassen mit Showview, falls es noch jemand kennt. Genau. Und ja, da habe ich mir gedacht, machst du mal so eine Top 10 von den Spielern, seitdem ich halt NBA gucke, und habe aber versucht, nicht bloß die Alten reinzubringen, sondern auch ein bisschen so von jeder Dekade. Also von jeder Dekade sind ja fast, ja, 30 Jahre noch nicht ganz, aber gute 25 Jahre. Über 25 Jahre bin ich jetzt bei der NBA, habe ich so versucht, von jeder Zeitepoche bis mal so ein, zwei Spielerchen mit reinzubringen. Habe mir aber gedacht, so, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich nur über meine rede. Deshalb habe ich noch meinen guten Freund Carsten gefragt, mit dem ich mich sehr viel über NBA austausche, sehr, sehr viel über NBA austausche, was auch super viel Spaß macht und ab und zu mal meinen Blickwinkel auf die NBA nochmal erweitert oder auf Spieler generell. Und dann habe ich noch durch den Podcast NBA For My Heart. Wird verlinkt, den guten Jochen Teubner, a.k.a. JT, gefragt, ob der mir auch mal eine Top 10 schicken kann. Einmal mal, ich war mal frech, habe ihn einfach mal gefragt. Da habe ich drei verschiedene Top 10s, weil es nämlich interessant ist, weil ich mal in einem Podcast von ihm gehört habe, dass er erst seit 2021 dabei ist. Und das finde ich halt super spannend. Der ist jetzt wirklich seit der Bubble-Saison mehr oder weniger, nach der Bubble-Saison dazugekommen. Und wie es bei ihm halt so ist mit den Top 10s. Und ja, ich wird natürlich ein paar Überschneidungen geben. Und ich fange jetzt einfach mal an bei dem Spieler, den nur ich, ich fange jetzt nur bei den Spielern an, die nur ich habe. Das ist erstens Dirk Nowitzki. Wie ich schon gesagt habe, ich bin 98 zur NBA dazugekommen. Und da war Detlef Schrempf halt wirklich so der Household-Name. Jeder kannte Detlef Schrempf irgendwie. Und dann kam halt noch Dirk Nowitzki und du hast halt irgendwie nach ein paar Jahren gemerkt, okay, der ist nochmal eine Hausnummer besser. Und seitdem hast du auch Dallas Mavericks-Spiele angeguckt, obwohl ich immer noch Michael Finlay Fan ist übertrieben, weil ich mochte Michael Finlay immer sehr gern. Ich mochte Steve Nash auch immer ziemlich gern. Aber Dirk hat halt dann über die Jahre halt, er hat halt NBA innerhalb des deutschen Raums noch populärer gemacht, deutschsprachigen Raums noch populärer gemacht. Viele sagen, der beste European bis jetzt. Ich glaube, das kann man bald durch Jokic ersetzen. Aber, was soll ich sagen? Aber wie gesagt, alleine sein Finals Run 2010-11 ist legendär. Also der hat ja der hat die in den Finals LeBron, Chris Bosh und D-Wade rausgekickt. Also er nicht, sondern sein gesamtes Team. Aber was trotzdem, er ist ja der Leader des Teams gewesen und auch der Finals-MVP und so, dann hatte die Blazers mit Dame, aber lasst mich nicht lügen, ich glaube, war das mit Rudy Gay? Ich glaube, mit Rudy Gay noch dazu. Oder Brandon Roy, Brandon Roy, genau, Brandon Roy. Und jetzt komme ich nicht drauf, LaMarcus Aldridge nicht, sondern sein Vorgänger, ich komme gerade nicht drauf, sorry. Genau, dann OKC mit den Top 3, mit Westbrook, Durant und Harden. Ja, das und die Lakers mit Kobe und Pau Gasol rausgehauen. Ey, das musst du erstmal so bringen. Und deswegen ist Dirk Nowitzki bei mir auf jeden Fall in meinem Top 10 dabei, obwohl ich für seinen Spielstil nicht der größte Fan war, aber ich glaube eher von dem ganzen Impact, den er auf mich hatte, bin ich ein sehr, sehr großer Fan. Wo ich ein sehr, sehr großer Fan spielerisch war und der mein erstes Jersey war, ich damals von meiner Oma zur Konfirmation bekommen, 98, den ich lange Jahre verfolgt habe, selbst noch die Zeit bei seinen Suns noch ein bisschen sehr verfolgt habe, war Penny Hardaway. Penny Hardaway hat für mich damals NBA super interessant gemacht. Ich habe angefangen, wie gesagt, 97, 98 mit der letzten Jordan-Meisterschaftssaison. Natürlich Jordan auch cool gefunden und so, aber ich fand immer so, Jordan ist der Villain in der ganzen Geschichte und Penny Hardaway und Shaq, also ich bin kein großer Shaq-Fan, um ehrlich zu sein, spielerisch war alles cool und so, aber ich mochte das nie so wirklich, dieses dominante Spielen und so. Er kann nichts dafür, wenn er 2,18 ist, so 140 Kilo wiegt oder so. Ist egal. Und aber ich fand halt Penny Hardaway war für mich immer derjenige, der es halt irgendwie mit Jordan aufnehmen sollte und Jordan irgendwie schlagen sollte. Ich war 12, 13 zu dem Zeitpunkt. Ich fand aber Jordan immer, die Chicago Bulls waren die Bösen. Und mein Bruder war Chicago Bulls-Fan und da wurden wir so ein bisschen mal konkurriert. So, ich war mal Orlando Magic damals noch mit Nick Anderson, D. Scott, also 3D. Und Shaq, Penny Hardaway, Horace Grant damals natürlich noch und so. Na, dass der immer von den Bulls weg ist. Und ja, war schon echt coole Zeit damals. Und wie gesagt, Penny Hardaway, mein erstes Trikot, Original Authentic Jersey, habe ich hier noch rumliegen. Bei den Suns habe ich ihn auch noch ein bisschen verfolgt, aber ich war nie der größte Suns-Believer. Ich mochte die nie so wirklich. Irgendwie waren die mir nie sympathisch. Keine Ahnung warum. Ergibt eigentlich keinen Sinn, aber ich fand ihn nie so richtig sympathisch. Ja, genau. Dann auch noch ein Spieler, den bloß ich habe, ist Kevin Garnett. Aber eigentlich nur sein jetzt ersten Run bei den Minnesota Timberwolves bis zu Anfang der 2000er. Nicht mal bis zum Ende, sondern eher bis Anfang der 2000er. Ich fand halt immer sein energetisches Spiel, der war einfach immer 100%, 110%. Vor allem, er kam als 17-Jähriger, glaube ich, sogar in die Liga und hat er schon alle irgendwie versucht zu overpowern und war halt immer so getrash-talked und das und jenes. Fand ich immer sehr, sehr spannend. Und ich fand den Typen einfach cool. Ich finde ihn bis heute noch irgendwie cool. Er redet manchmal mal richtige Scheiße. Und seine Art und Weise ist irgendwie komisch manchmal. Aber er hat zum Beispiel ein Interview, ich glaube, es war mit Bill Russell. Genau, mit Bill Russell. Und da merkst du so richtig, dass er manchmal vielleicht sogar schauspielert. Aber das Interview mit Bill Russell, da war er so richtig, richtig, richtig cool. Hat er geile Fragen gestellt, sich geil artikuliert und so. Das mochte ich sehr gern. Und als Spieler, wie gesagt, na gut, dann mit den Celtics, genau, ich war gerade Magic, aber mit den Celtics die Meisterschaft geholt. Mit Ray Allen, Paul Pierce, Rajon Rondo, gut, ein junger Rajon Rondo, aber trotzdem Rajon Rondo immer noch einer der besten oder unterschätztesten Point Guards der Liga überhaupt bis jetzt. Deswegen Kevin Garnett mochte ich immer sehr gern. Und es war auch mein zweites Jersey, was ich mir damals selber gekauft habe vom Ferienjobs und so. Ja. Dann mochte ich auch sehr, sehr gern immer Gary Payton. Wir sind jetzt ein bisschen bei den ganzen Old Heads noch. Gary Payton, einfach nur sein Trash-Talken. Und ich liebe ja Defensive-Spieler sehr. Und er war halt derjenige, welche, wie ich erst schon gesagt habe, Villain, Michael Jordan war der Villain, er war derjenige, welche der Jordan einfach zur Weißglut gebracht hat, gefühlt, irgendwie. Der ihn einfach immer verteidigt hat, immer zu Tode verteidigt hat und immer The Glove halt wegen die schnellen Hände und so. Ja, was danach aus ihm geworden ist, er hat, glaube ich, mit den Heat die Meisterschaft gewonnen, 2-5. Ja, genau, die 2-5er Meisterschaft war das, glaube ich. Mit D-Wade und Shaq. Und ja, deswegen, ich glaube, Penny Hardaway und Shaq haben dann bei Heat nochmal zusammengespielt, oder? Glaube ich zumindest. Ich will jetzt nicht googeln. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, haben die sogar mal zusammengespielt für ein Jahr oder für ein paar Monate oder so. Jo. Aber Gary Payton fand ich immer cool von seiner Art und ich mochte ihn gerne. Ich mag ihn auch jetzt noch immer gerne. Ich höre ihm gerne zureden und so. Und was ich aber Gary Payton immer noch sehr, sehr gut finde, ist, er hat ja, ich weiß nicht, wie viele Kinder er hat, aber er hat auf jeden Fall zwei Söhne. Sein erster Sohn heißt Gary Payton Jr. und sein zweiter Sohn heißt Gary Payton II. Was ich einfach so ein Boss-Move finde. Das finde ich einfach cool. Ich hoffe, dass einer von den Gary Paytons, von seinen Kindern, da auch nochmal einen Sohn hat, den er jetzt Gary Payton III oder the Fourth oder the Fifth oder the Sixth nennt oder sowas. Das fände ich so abgefahren. Und na klar, wie gesagt, Anfang, Ende 90, Anfang 2000 zugekommen. Allen Iverson. Niemand kam damals an Allen Iverson vorbei. Niemand. Der war einfach die schillerndste Figur damals. War auch ein Trikot, was ich mir ganz früh geholt habe. Ich habe leider nicht das schwarze, sondern das rote Sixers-Trikot. Aber ich ärgere mich halt, dass ich das schwarze Sixers-Trikot mir damals nicht geholt habe. Ja, AI. Auch der Playoff-Run, wo sie dann gegen die nicht gesweept wurden von den Lakers, aber trotzdem fertig gemacht wurden in den Finals. Mit Mutombo, Jerry Stackhouse, glaube ich, noch. Und, oh Gott, da waren noch ein paar andere mit dabei. Aber er war halt ein wirklich undersized Guard. Also, ja, ich glaube nicht mal, dass der 1,80 war. Man sagt immer, dass der so 1,81, 82 war. Ich glaube nicht mal, dass der 1,80 war oder ist. Und er hat halt mit allen Sackgesicht gespielt, wie sagt man mal so schön im Osten immer. Also er hat halt durchgezogen, klar hat er auch die Kultur in der NBA verändert, hat komplett das gesamte Bild an, hat in Amerika auf jeden Fall eine ganze Kultur verändert, wie man sich kleidet, wie man redet, was man macht und so. Dadurch wurde dann zum Beispiel die Anzugpflicht, glaube ich, von Howard Stern eingeführt, wegen ihm. Und ja, Allen Iverson bis heute noch und seine Hall of Fame Speech gucke ich mir regelmäßig an. Bestimmt einmal, zweimal im Jahr oder so. Eigentlich die einfach so dermaßen ehrlich und so dermaßen ja, authentisch finde. Ich finde dann bloß, es kann eigentlich bloß von Dennis Rodman getoppt werden. Man kann über Dennis Rodman halten, was man will. Er ist ein zweifelhafter, streitbarer Charakter. Vor allem seine Freundschaft zu Kim Jong-un oder Kim Jong-il. Ich verwechsle das immer, jedenfalls zu Nordkorea. Kann man ein bisschen kritisch sehen, aber ja. Allen Iverson mag ich unfassbar gern. Hab ihn sehr gern zugesehen spielen. Später dann ist er halt, war kleiner Journeyman, kann man fast schon sagen, von den Pistons zu, oh Gott, was hat denn er alles durchgemacht? Nuggets, Pistons, dann war man ja bei Beşiktaş, glaube ich. Also er hat wirklich viele Stationen durch, da war er wieder bei Philly mal und so. Ja. Und hat halt auch privat sehr viel mitgemacht und sehr, oder sich sehr viel in die Scheiße selber geritten. Und jetzt kommen wir zum aktuellen Spieler, den bloß ich habe. Und zwar Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Ich liebe sein Spiel ohne alle, über alles. Ohne alles, über alles. Ich liebe dieses Effektive, überhaupt nicht glamourös, überhaupt nicht, wie sagt man? Ah, ich komme gerade auf das Wort nicht. Er ist einfach eine Maschine. Er sagt ja selber von sich, dass er Konstanz lebt. Und das sieht man in seinem Spiel einfach an. Er macht halt konstant, ich glaube, 31 Punkte ist, glaube ich, fast konstant seit ein paar Jahren, seit 3, 4 Jahren jedes Jahr bei ihm. Aber dieses Jahr wird er sich ein bisschen steigern, weil er meiner Meinung nach MVP wird. Und die Clippers werden sich wahrscheinlich so einen Arsch beißen, ihn damals für Paul, nee, doch Paul George getradet zu haben. Genau, Paul George war ja damals bei OKC. Genau, für Paul George getradet zu haben. Und jetzt, dann hatten sie den Salat. Naja. Wir wissen ja alles, was den Clippers geworden ist. Vielleicht mache ich auch mal so eine Folge über Teams, die noch nie cool waren. Also es gab ja wirklich Teams, seitdem ich seit 98 dabei war in der NBA, die noch nie cool waren. So drei, vier auf jeden Fall. Fallen mir jetzt spontan ein, aber ich will jetzt nicht sagen, wer. Also ihr habt schon gehört, die Clippers sind auf jeden Fall eins davon. Ausgenommen jetzt Lob City, aber selbst da waren sie ja nicht, haben sie nichts gewonnen. So wirklich. Genau. Und jetzt kommen wir mal zu der Top 10 von Jochen, von JT. Gehen wir relativ schnell durch. Wie gesagt, es werden sich einige mit uns dreien überschneiden, aber trotzdem. Kann man ja schon mal, er hat zum Beispiel LeBron James. Ja, habe ich auch überlegt, LeBron James einfach reinzubringen. Er ist einfach Longevity. Er hat sich's bloß bei mir mit diesem ganzen Miami Heat Run so ein bisschen verkackt, kann man schon sagen. Also, er hat ja da oft gechoked in den Playoffs und in wichtigen Spielen bei Miami. Klar, da, ich glaube, zwei Championships, ja, zwei Championships mit ihm geholt. Aber es war jetzt nicht so, wo ich sagen würde, wow, das war richtig cool. Ich fand ja die Meisterschaft mit Cleveland viel cooler, viel imposanter, viel beeindruckender. Hat er mir auch richtig gut gefallen. Da habe ich mir auch gedacht, so wow, wenn der Typ jetzt so eine kleine Dynasty in Cleveland aufbaut und das Team mal so ein bisschen auf längere Sicht gesehen in Fokus bringt, dann ja, mega Bock. Würde ich dann, aber er hat dann gedacht, er muss nach LA gehen, um Kobe näher zu sein. Keine Ahnung, warum er nach LA gegangen ist, so richtig. Ja gut, er kommt aus LA, er wohnt, also was heißt, kommt nicht aus LA, aber er wohnt in LA, seine Familie ist in LA, mittlerweile glaube ich. Und er wird auch LA nicht mehr verlassen, vielleicht mal nach Golden State geht, so seinem letzten Jahr, so 6, so 8, 27, 28 oder so. Aber sonst glaube ich nicht, dass da noch groß was passieren wird. Genau, KD hat er noch. Kevin Durant. Einer der schönsten Spiele oder Games oder Arten zu spielen, die man finden kann in der NBA. Ich gucke ihm auch unfassbar gern zu, Kevin Durant. Zweifacher Champion, Finals MVP, MVP, Olympiasieger, hat alles gewonnen. vieles gewonnen. Jetzt bei den Suns nochmal letzter Versuch. Er hat es auch so ein bisschen so, ich finde so viele Spiele haben so ihre Legacy mit so einer Sache ein bisschen vergeigt immer. Und bei mir ist halt diese Sache mit Brooklyn bei KD. Viele sagen immer, ja, dass er damals den Golden State Warriors beigetreten ist, finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Es ist so, ja, ist halt nicht geil gewesen. Es war halt irgendwie so ein Cheatcode. Aber trotzdem, ich fand halt so, dass er nach Brooklyn dann gegangen ist. So, warum? Genauso wie KG damals oder mit Paul Pierce, glaube ich. Die sind nach Brooklyn gegangen. Und Paul Pierce war irgendwann mal in Washington. Ja. Deswegen, KD kann man nichts sagen. Wahrscheinlich der effektivste Scorer, den wir jemals hatten in der NBA. Und auch lange Zeit haben werden, beziehungsweise der ja, einfach Scoring King. Da hat er noch Giannis Antetokounmpo. Und ja, Giannis, auch einer der besten Europäer aller Zeiten. Kannst du, ich muss gerade durchgehen, nicht, dass ich irgendwas vergeige. Nö, alles gut. Ja, Giannis Antetokounmpo ist einfach ein Bulldozer, einer der besten Two-Way-Player ever, überhaupt, die wir jemals in einem Game hatten. Gut, der ist auch, ich glaube, 2'11, hat irgendwie eine Wingspan von, oh, ich glaube, 2'18 oder 2'21 oder sowas. Das ist auch irre, was der hat, was bei dem los ist. Und ja, ist einfach Freak of Nature, Greek Freak, und gucke ich mir auch sehr gerne an zu spielen, aber der tankt sich halt durch. Er hat halt einen sehr, sehr streaky Wurf, vor allem Freiwürfe, aber der Rest ist halt bei ihm MVP. Er ist ja auch einmaliger oder zweimal MVP ist der, glaube ich. Zweimal MVP, genau. Back-to-back-MVP sogar, wenn ich mich ganz täusche, oder? Und Champion geworden. Und deswegen kann man nichts sagen. Gegen Giannis natürlich. Man kann gegen jeden nichts sagen. Wir reden jetzt über die Top, absoluten Top-Athleten in diesem Sport. Das ist weit, weit über dem Level noch, was vielleicht. Ja, egal. Dann Luka Doncic. Ja. Scoring-Maschine. Einer der Spieler mit der besten Court-Vision überhaupt, finde ich. Der hat irgendwie den. Gut, der ist auch, ich glaube, 2 Meter 2 oder so. Genauso wie Shea. Shea ist auch riesengroß. Also, der ist auch, glaube ich, 2 Meter oder so. Deswegen. Ja, und scoring-technisch ist der halt auch über allem erhaben. Ich glaube, er war jetzt 4-mal Folge Scoring Champion oder so. Oder 3-mal Folge Scoring Champion. Er ist mit 19 in die Liga gekommen. Da war er schon ein fertiger Spieler eigentlich, weil er halt schon in Europa als 16-, 17-Jähriger auf höchstem Niveau gespielt hat. Deswegen Luka Doncic auch einer der absoluten Doncic, einer der absoluten Frontrunner auf den diesjährigen MVP-Titel. Dann hat er noch den Joker, Nikola Jokic, dreifacher MVP in 4 Jahren, Champion, Meister, Champion, Meister, Finals MVP. Er hat Silber, Bronze geholt, letztes Jahr bei Olympia mit der Nationalmannschaft. Ja, und er ist der beste Passing Big Man, den wir bis jetzt im Spiel hatten. Auch seine Court Vision ist noch auch unübertroffen fast. Vielleicht Luka und Jokic sind so gleich, was Court Vision angeht. Ich schaue ihm auch unfassbar gern zu, weil es einfach so irreal aussieht, surreal aussieht. Wie halt so ein 2,11 Meter eher plumper Typ, kann man fast schon sagen. Aber super sportlich, super athletisch, wirkt aber nicht so. Und einfach irgendwie dir 40 Punkte ins Gesicht drückt, 14 Rebounds und 12 Assists und nicht mal Stat-Padding betreibt. Also wirklich, der ist nicht umsonst in 4 Jahren dreimal MVP geworden. Und das wirklich mit Recht, mit richtig, wirklich Recht. Dann Kyrie, der beste Ballhändler aller Zeiten. Selbst Isaiah Thomas und so sagen mal viele, ja, alles gut. Isaiah Thomas. Auch sehr, sehr geil, aber Kyrie Irving, was der Typ mit dem Ball macht, ist einfach unnormal. Ich habe das Gefühl, der kommt nie aus dem Gleichgewicht, der weiß immer genau, welchen Schritt er wann machen muss, wie er den Ball zu führen hat. Und egal, gegen wie viel und für was, es ist irre. Es ist einfach nur irre. Dann hat er zum Beispiel AD. Und AD ist ein Top-Spieler, nicht Top 10, nicht mal Top 10-Spieler, würde ich sagen, aber Top 15 auf jeden Fall. Momentan Top 10-Player, würden alle sagen, aber wir reden, wie gesagt, in ein paar Monaten nochmal. Aber ist er mit den Lakers Meister geworden? Das muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Ist er mit den Lakers Meister geworden? Ich wollte es eigentlich gar nicht so lang ziehen, aber ich verplapper mich dann doch gern mal. Anthony Davis. Moment. Ach Gott, Leute. Hier bin ich. Erfolge. Nee. Der ist nicht mit. Er ist halt Gold Medalist, Olympische Spiele. Zweimal. Und Weltmeister ist er. Aber er war damals noch nicht bei den Lakers, als sie Meister in der Bubble geworden sind. Deswegen, ja. Streitbares Thema. Ich bin jetzt nicht der allergrößte AD-Fan. Ich mag ihn. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, definitiv. Aber ich bin nicht der größte AD-Fan. Aber kann verstehen, warum er ihn reingebotet hat, auf jeden Fall. Wenn man seit 2021 dabei ist. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber junge Menschen, die halt wirklich seit ein paar Jahren dabei sind, ist für die ist AD halt wirklich top of the key. Und als Abschluss hat er noch Trae Young, also von denen, die sich nicht überschneiden bei uns allen dreien, beziehungsweise bei zweien mindestens. Trae Young, Top Point Guard im falschen Team. Er hatte einen, ich glaube, das war der 21er Run, wo er in die Conference Finals gegen die Bucks gegangen ist, genau. Und dann, leider nichts mehr gerissen, mit Jonte Murray nichts gerissen. Dieses Jahr wird auch nichts groß, er ist halt der Mittelmäßigkeit. Ich hoffe ja sehr, 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 dass er getradet wird. Und mein Traumziel wäre so ein bisschen die Orlando Magic, dass er zu den Magic geht. Und dort wirklich, du kannst dann bestimmt, die haben genug Assets, um da genug reinzuwerfen. Und dort vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren so richtig anzugreifen, weil die haben ein geiles Team. Geiles junges Team mit Franz und Paolo Banchero. Die müssen muss Jonathan Isaac behalten, ansonsten ist alles cool. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Spielern, die sich überschneiden bei uns. Und zwar bei Carsten und mir sind es Tracy McGrady und Vince Carter und Tim Duncan. Und genau, das sind die drei Spieler, die sich bei uns überschneiden. Tracy McGrady und Vince Carter, vor allem Vince Carter, Vinsanity, Half Man, Half Amazing. Der Typ hat einfach irgendwie für mich persönlich diese Flashiness ins Spiel gebracht. Er war irgendwie so der erste High Flyer, den ich so richtig wahrgenommen habe. Dunking-Typ, der war aber auch, er war nicht nur ein reiner Dunker, der hat auch konnte auch werfen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er verteidigt hat. Ich habe ihn lustig, oder traurigerweise fast schon nur noch als alten Tim Duncan, Vince Carter im Kopf, der halt so ein bisschen von einem Team zum anderen geschmissen wird und dann irgendwann bei den Hawks hat er, glaube ich, aufgehört. Mit 44, glaube ich, 43, 44 oder so. Ja, aber trotzdem, alleine schon seit der legendärste Dunk-Contest aller Zeiten mit diesen drei Dunks. Ich glaube, niemand erinnert sich noch, wer noch in diesem Dunk-Contest war. Ich glaube, Tracy McGrady war sogar auch damit dabei. Sein Cousin. Und ja, bei Carsten ist es T-Mac und Vince Carter sind auf einer Stufe. Bei mir ist es eher noch T-Mac noch ein bisschen höher als Vince Carter, weil wie gesagt, Vince Carter auch bei Nets richtig stark war. Ich fand aber dann zum Beispiel T-Mac bei Orlando und bei den Rockets mit Yao Ming viel imposanter, der Typ hat einfach Skill gehabt und ich glaube, der ist auch 2,8 oder 2,10 groß, was man ja immer sehr schnell vergisst bei ihm. Er ist ja kein kleiner Guard, sondern er ist ja, ich glaube, sogar ein Wing ist er. Und ein großer Wing. Und Ja, der Typ hat Handles gehabt, der hat Wurf gehabt, er konnte zum Korb ziehen, verteidigen konnte er. Ich will mal kurz gucken, was Carsten dazu in seiner. Der hat ja schön immer bei jedem was dazu geschrieben. Ich gehe da mal Carsten nochmal durch. Ich sehe gerade, er hat auch noch ein paar andere Namen. Genau. Ja, schreibt er noch am Ende, T-Mac ohne Verletzung. Wir würden heute, ich glaube, diese ganze Top 10 of all time würde vielleicht eine andere Dynamik haben, wenn T-Mac bis zum Ende seiner Karriere gesund geblieben wäre und wirklich so 15 Jahre auf High Performance gegangen wäre, so richtig auf dem Level, wie halt bei den Magic und noch am Anfang bei den Rockets war. Definitiv. Ja, Vince Carter, letztens erst in die Hall of Fame aufgenommen worden. Zu Recht, beide sind in der Hall of Fame. Ich glaube, alle Spiele, über die wir hier reden, oder die ich hier rede, sind entweder schon oder kommende Hall of Famer. Da brauchen wir nicht diskutieren. Da gibt es gar keine zwei Meinungen dazu. Vielleicht bei Trae Young kann man eventuell diskutieren. Aber ansonsten keine zwei Meinungen. Kyrie und so müssen alle in die. Ah, Penny Hardaway, klar. Ist wahrscheinlich auch so eine Sache für sich. Ist halt bei mir bloß, weil ich halt damals über Penny Hardaway zu NBA so richtig gekommen bin. Erster Fan-Moment und so. Genau. Dann ein Spieler, der sich bei uns allen Steph Curry. Steph Curry, was will ich über Steph Curry noch groß sagen, außer dass der Typ einfach das Game komplett im Alleingang mit Hilfe von Klay Thompson, aber eigentlich im Alleingang verändert hat. Seitdem schießen alle Dreier. Seitdem ist die Dreierrate in Spielen wahrscheinlich, ich habe keine Statistik jetzt vor mir, aber ich schätze einfach mal mindestens verdoppelt. Ich kann mich nicht, also ich weiß noch, dass damals so, als ich angefangen habe, NBA zu gucken, da gab es halt so Spieler wie Steve Kerr oder Brent Barry und so, die halt 3-4 Dreier im Spiel genommen haben. Da haben wir also, boah, der nimmt 3-4 Dreier im Spiel, Wahnsinn. Und klar gab es immer solche, ab und zu mal solche exorbitanten Games, wo dann irgendwelche anderen mal so 7-8 geworfen oder sogar getroffen haben und so. Aber so wie Steph Curry, der irgendwie in jedem Spiel gefühlt, ich weiß keine Ahnung, 15 Dreier nimmt und davon 40-45% trifft, shut the fuck up, das gab's nie, das wird's nie wieder geben, wo das am Anfang hat Carsten auch so gesagt, am Anfang hat's Bast verschrien so, weil er ist ja Lottery-Pick gewesen, aber da hat er einfach im Alleingang das Game verändert und was man bei Steph Curry immer sehr schnell vergisst, sein Off-Ball-Movement, was der Typ ohne Ball sich bewegt. Ich glaube, jeder Verteidiger kotzt im Strahl. Frag mal Dellavedova. Da gibt es so schöne Podcasts bei Old Man and the Free noch mit J.J. Redick damals noch. Da redet, ich glaube, Andre Iguodala. Irgendjemand redet auf jeden Fall über Dellavedova, der damals Curry verteidigt hat in den Finals. Und der hat nach jedem Spiel einfach Blut und Wasser gekotzt. Und wirklich, der hat wirklich Blut und Wasser gekotzt und so schlimm ist dieser Mensch. Genau. Aber wie gesagt, ich kann über Steph Curry, kann man nichts sagen. Absolute Legende, jetzt schon Legende. Dann ein Spieler, der sich auch bei uns doppelt, ist definitiv Tim Duncan. Tim Duncan, the Big Fundamental, und deswegen mochte ich ihn auch so gern. Der Typ war vom ersten Tag an einfach nur gut. Bis sehr gut, bis Weltklasse, bis MVP-Level. Er hat nicht umsonst 5 Ringe. Er ist nicht umsonst wahrscheinlich der beste Power Forward, den das Game bis jetzt gesehen hat. Und ja, er sieht es ein bisschen lustig aus mit seinen Dreads. Ich weiß nicht, ob er die noch hat. Sieht ein bisschen so aus wie so ein alterner Typ, der jetzt plötzlich Marimba in so einer Coconut Bar spielt. Irgendwie so sieht er irgendwie aus. Noch schlimmer, ja gut, Scottie Pippen brauchen wir gar nicht erst reden. Und er hat auch keinen Trash-Talk, wenn man sich mal so Interviews anhört, wie halt Tim Duncan getrash-talkt hat, war einfach mal so ganz kurz so kleine Sätze, so mal so nebenbei, so, ja, nice shot oder irgend sowas. Ja, immer so ein bisschen so versucht, immer. Er hat mehr versucht, in den Kopf reinzugehen, als die Leute wirklich aggressiv zu machen. Das war schon geiler Typ, mochte ich immer zugucken. Ich habe das 2014, das Spurs-Team, ist jetzt immer noch basketballerisch das beste Team, was es bis jetzt gespielt hat, mit Popovic und so. Ist halt irre. Ja, Big Fundamental hat er auch mit David Robinson absoluten Mentor an seiner Seite. Da kannst du auch nicht viel falsch machen. Avery Johnson am Anfang noch als Point Guard, bis dann Tony Parker auch irgendwann mal so Ende der 2000er zum Hall of Famer wurde. Deswegen, ja, jetzt geht ja, okay. Mein Mac ist gerade in seine Ruhephase gegangen. Und ja, ich versuche mal ein bisschen anzuziehen jetzt hier, weil sonst wird es ein bisschen sehr. Es wird bestimmt schon super, jetzt schon super öde. Wir können gerne skippen. Dann ich gucke gerade nochmal drüber, dann hatten JT und Carsten haben noch Victor Wembanyama. Ist bei mir noch nicht der Fall. Ich finde, es ist halt Prospect. Absolut eines der Top. Er wird nicht. Er kann einer der Top 5 Spieler in den nächsten 5 Jahren werden. Muss es aber nicht. Das ist immer so ein bisschen voraussehend. Aber ja, was er jetzt schon abgerissen hat in seiner Rookie-Saison und dann noch, weiß gar nicht, was jetzt noch kommen wird. Er wird höchstwahrscheinlich DPOY werden, er wird höchstwahrscheinlich, also mit Sicherheit All-Star werden, er wird in die Konversation MIP glaube ich nicht, obwohl viele das sagen, aber ich glaube nicht MIP wird, weil das ist ja unlogisch, weil wenn du als Rookie in die Liga kommst, solltest du im zweiten Jahr eigentlich besser werden, sonst macht es ja keinen Sinn. Du bist ja nicht gleich im ersten Jahr auf deinem Top, in deiner Prime. Genau, das war also die letzte Überschneidung, die wir alle hatten. Und jetzt gehe ich noch bei Carsten nochmal schnell durch. Er hat nämlich noch zum Beispiel Jalen Brunson, früherer Maverick, jetzt Nick. Und ich sehe ich absolut. Ich liebe auch sein Spiel, auch absoluter Undersized Guard, aber so ein richtiges Kampfschwein, so ein Arbeitstier. Der die Knicks auf jeden Fall mal wieder zum Contender macht. Gemacht hat oder machen wird. Und deswegen mag ich ihn auch sehr, sehr gern, gucke ich ihm gern zu. Und jetzt mit Towns und Mikal Bridges und OG Anunoby auf jeden Fall eine Top 4. Es wird wahrscheinlich immer so ein bisschen mit Josh Hart und weiß ich auch nicht so richtig. Ja, Josh Hart ist wahrscheinlich auch noch in der Top 5, egal. Jedenfalls so ein bisschen abwechseln und ich sehe die Knicks auf jeden Fall eine goldene Zukunft. Dieses Jahr noch nicht ganz. Dieses Jahr werden sie weit in die Playoffs gehen, vielleicht sogar Conference Finals, keine Ahnung. Aber Brunson wird auf jeden Fall ein absoluter Key-Faktor sein zu dem, was die Knicks in den nächsten Jahren erreichen werden. Und er ist halt auch einer der ein geiler Playmaker, dem gucke ich, wie ihr seid, ähnlich wie Trey. Ich gucke ihm einfach sehr gerne zu, weil er einfach so ein richtiger Floor General ist. So richtiger, so CP3-mäßiger Floor General, der einfach das Game komplett in der Hand hat und alle irgendwie machen, was er sagt. Das liebe ich halt so. Ich mag diese klassischen Point Guards sehr, sehr gern. Was halt bei vielen Teams mittlerweile fehlt, auch bei einigen Contendern. Aber Brunson auf jeden Fall. Da ganz, ganz weit oben. Dann, ja, wahrscheinlich die traurigste, ja, schon die, ja, doch traurigste Erwähnung ist einfach Derrick Rose, der auch dieses Jahr, oder letzte Saison, dieses Jahr retired ist. Das größte What-If wahrscheinlich in der NBA-Geschichte bis jetzt. Was wäre gewesen, wenn sich D-Rose nicht die Achillessehne gerissen hätte? Und ich glaube, nein, es noch einige andere Verletzungen gemacht hätte, wenn er nicht von den Bulls weggegangen wäre, wenn er hätte definitiv die Bulls eine neue Ära führen können, aber hätte Fahrradkette, Geschichte und so. ich glaube es einfach, man kann es einfach nicht sagen. Aber er jüngste MVP bis heute, wahrscheinlich wird es auch selten erreicht werden. Er war gerade mal 20 als MVP. Das ist auch irre. Das muss man wirklich erstmal schaffen. Alle hatten Angst vor D-Rose damals, weil er einfach vollkommen furchtlos gespielt hat. Jetzt zu seiner Retirement wurden noch mal ein paar Interviewschnipsel oder ein paar Podcast-Schnipsel ausgegraben von Leuten, die mit ihm oder gegen ihn gespielt haben, wie so Joakim Noah, aber auch LeBron, D-Wade und so, die haben alle sich geäußert, haben alle gesagt so, du hattest einfach Schiss vor ihm, du hattest einfach Schiss vor D-Rose. Also vor Prime D-Rose. Und da gibt es also so ein kleines Video, ich glaube, es ist ein Instagram-Reel, wo halt eine Frau fragt ihren Mann, can you tell me something about D-Rose? Und dann fängt er einfach an zu erzählen, ja, Prime D-Rose, forget about Steph Curry, forget about Westbrook. Oh, und dann hat er halt so über D-Rose erzählt. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ich war zu der Zeit nicht so richtig in der NBA-Bubble drin. Ich habe es sporadisch mehr verfolgt zu der Zeit. Aber trotzdem, D-Rose war auf jeden Fall ein Ding. War einfach ein Ding. D-Rose war damals einfach nur ein Ding. Jo, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Und zwar haben wir jetzt noch drei Mentions und die kann ich relativ schnell abhandeln, weil ich erst schon über ihn geredet habe. Kawhi Leonard hat er noch gebracht. Mit den Spurs damals, wie gesagt, die 2014er Spurs, das beste basketballerische Team, was man bis jetzt sehen konnte überhaupt. Einmal mal Highlights angucken von dem Jahr dann von denen und dann wisst ihr, was ich meine. Das Ball-Movement absolut top. Hat sich ein bisschen ekelhaft rausgeekelt da. Es gab ein bisschen Differenzen, auch ich glaube wegen seinen Verletzungen und so. Dann einen absolut geilen Run, einen fast unmöglichen Run mit den Raptors zur Meisterschaft gemacht. Alle sagen immer, ja, hätten sich die Warriors nicht verletzt und so. Ich finde sowas immer schäbig. Das wertet immer so ein bisschen den Titel der Raptors ab, was ich total irre und total abwertend finde. Deswegen absolut verdienter Titel für die Raptors. Und er wird auf jeden Fall, ich hoffe, keine Statue bekommen. Wir haben es diese Nacht gesehen mit D-Wade, um Gottes Willen. Aber Trikot wird retired auf jeden Fall und der wird immer einen großen Platz in Toronto haben. Wie gesagt, es wäre halt schön, wenn er in Toronto nochmal so einen letzten Run machen würde, bevor er dann retired, aber es wird nicht passieren. Dann hat er Kobe. Ist bei mir auch so ein Borderline ist ein falscher Ausdruck, so ein Honorable Mention ist auch falsch, aber ich habe über Kobe auch nachgedacht, weil er halt auch ein Arbeitstier war, weil er einfach eine Zeit lang das Face der ganzen Liga war, lange Zeit. Ich glaube, er war, und es werden mich wahrscheinlich viele lynchen, aber ich glaube, er war so der richtige letzte super, super, Superstar in der NBA, den man auch außerhalb der NBA-Bubble kannte, also wirklich, wo du auf die Straße gegangen bist, selbst hier in Deutschland, gefragt hast, wer ist ein Kobe Bryant? Ja, das ist der Spieler von den Lakers. So, ihn kannte man halt. Und jetzt ist halt alles vollgespickt mit Superstars, aber außerhalb kennt man vielleicht noch LeBron James. Und dann war es das. Also richtig so der nicht mal Casual NBA-Fan, sondern der Casual Sport-Fan. Und niemand kennt SGA. Vielleicht kennt man eventuell noch Luca, aber niemand kennt SGA. Niemand kennt, weiß ich nicht, mir fällt gerade kein anderer Name ein. Weil ich SGA halt so lieb. Und ja, Kobe. Rest in Peace immer noch. Einer der schwärzesten Tage im NBA-Kosmos, aber auch für mich. Ich konnte das irgendwie gar nicht verarbeiten, so richtig, dass es überhaupt passiert ist. Bis heute ist es immer noch so surreal. Klar, auch ein streitbarer Charakter. Er war halt ein mieses Arschloch. Er war halt ein richtig krasses Arschloch zu seinen Teammates. Aber hat ihm halt auch 5 Ringe eingebracht. 5, oder? Ich überlege gerade. Ja, Shaq hat 4 und er hat. Was bin ich denn? Doch, Shaq hat 4? Klar, die haben einen Triple zusammengeholt, dann hat er noch zwei mit Paul geholt, genau. Ja. Irre. Über Kobe braucht man, glaube ich, nicht weiter groß reden. Rest in Peace, ewige Legende. Und dann hat er wahrscheinlich, und deswegen habe ich erst gesagt, der Villain, ich war halt nie der größte Michael Jordan-Fan. Klingt total bescheuert. Natürlich liebe ich Michael Jordan, aber ich war immer so der Ansicht, ihn muss man schlagen. Er ist derjenige, welche der geschlagen werden muss. Und deswegen war ich immer so ein bisschen für die Underdogs. Was total blöd ist, weil MJ schreibt Carsten auch bis jetzt der elektrisierendste oder fesselndste und auch der größte Name einfach in diesem Sport. Ist wahrscheinlich einer der größten Namen im US-Sport. Wahrscheinlich der größte Name im US-Sport. Mir fällt gerade, das kann man vielleicht noch, ja, Tom Brady, obwohl er halt auch ein Arschloch ist, so ein Trump-Supporter. Ja, Wayne Gretzky und Michael Jordan. Dann Babe Ruth, aber ist halt schon ewig lang her. Das sind so in den Top 4 Sportarten, so diejenigen, die man mal sagt, okay, die kennt man. Da weiß man sofort, was man damit anfangen soll. Ey, alleine schon Nike. Viele sagen, der Film ist blöd. Ich mochte den eigentlich ganz gern. Er mit Ben Affleck und Matt Damon. Ich mochte den wirklich gern. Gibt's auf Prime zu gucken. Ja, er hat einfach komplett den gesamten Sport verändert, auf eine neue Ebene gehoben. Ich habe erst gesagt, dass Giannis der beste Two-Way-Player war, zusammen mit Jordan. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Jordan und Giannis sind die besten Two-Way-Player, die wir bis jetzt hatten. Defensiv. Er ist ja auch drei oder viermal DPOY geworden. Und ja, was will ich jetzt über Jordan reden, Leute? Ich kann höchstens meine persönlichen Sachen, was ich über Jordan. Für mich hat er halt so ein bisschen Glanz verloren, als er halt zu den Wizards gegangen ist. Und dann noch mehr Glanz, als er halt irgendwann GM bei den Hornets war. Und dann noch mehr Glanz verloren durch The Last Dance. Weil er da irgendwie, also für mich persönlich, wirkte er da sehr, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, irgendwie komisch. Irgendwie wirkte er komisch da. Aber egal. Es ist halt Michael Jordan und eigentlich gehört er mindestens immer in die Top 3, egal zu welcher Aufzählung, aber bei mir nicht. Und bei JT auch nicht, aber er hat ihn auch nicht erlebt. Hat ihn auch nicht gesehen. Anyway, das war jetzt die Top 10. Ich habe über ein paar Spieler ein bisschen mehr ausgeholt, weil es halt, ich glaube, ein bisschen mehr geredet wert war, über mehr zu reden, wie halt Penny Hardaway und auch Jokic und so. Und über diese ganzen Großen wie halt Jordan, Kobe, LeBron, Steph und so, da braucht man nicht mehr so viel sagen, weil einfach so viel gesagt wurde und ich halt auch wahrscheinlich jetzt schon tausendfach wiederholt habe von anderen Leuten, was andere Leute gesagt haben. Deswegen mache ich jetzt hier so einen langsamen Schnitt in der ganzen Geschichte, weil wir sind, glaube ich, schon bei über einer Stunde. Irre. Ich glaube, ich würde es mir persönlich nicht anhören, aber egal. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren NBA-Gucken. Haut mich gerne an, falls ihr das hört, wegen irgendwelchen Ideen, Vorschlägen. Auf jeden Fall einen Vorschlag von mir schon mal, das Ganze den kürzer zu machen für nächstes Mal. Aber wie gesagt, ich lerne jetzt aus den ganzen Prozessen. Und ja, nächstes Thema muss ich mir noch raussuchen. Auf jeden Fall, wie gesagt, die NBA-Saison, die dann wahrscheinlich so bei Spiel 10 bis oder 12 bis 15 sein wird, 10 bis 12, 15 so sein wird, hat man schon ein bisschen besseren Einblick, wie sich es entwickelt hat, die ganze Geschichte. Da freue ich mich schon wirklich mehr drauf, noch mehr drauf, über die aktuelle NBA-Saison zu reden. Und ja, das Thema wird dann ein bisschen kleiner, weil ich glaube, ich mache diese Top 5 uninteressantesten Teams seit 20 Jahren, für mich jedenfalls, oder seit 25 Jahren für mich. Genau, dann, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß noch beim NBA-Gucken. Haut mich an, falls ihr irgendwie Feedback geben wollt. Und ja, das war's mit Folge 2 von Goaltending und wir hören uns. Ciao.